Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen.
Hallo. Ja, ich wurde ja gefragt, ob ich nicht mal wieder eine ASMR-Folge machen könnte oder mal wieder eine Vorlesestunde zum chillen Abend. Ob ich nicht mal mit interessanten Gästen wieder hier im Podcast arbeiten kann. Mit dieser heutigen Folge wollte ich alle eure Wünsche erfüllen. Leider hatte Professor Mujib Latif kurzfristig keine Zeit. Herr Dirk Steffens hat leider Dreharbeiten und Professor Harald Lesch und Professor Volker Quasching haben leider nicht geantwortet. Also müsst ihr heute mit mir Vorlieb nehmen für diese gute Nachtgeschichte. Also nehmt euch ein schönes Getränk, kuschelt euch in eure Deckchen ein und dann habt nachher süße Träume und ich lese euch dafür etwas vor. Was wir heute übers Klima wissen. Basisfakten zum Klimawandel, die in der Wissenschaft unumstritten sind. Stand Dezember 2023. Herausgegeben von Deutsches Klimakonsortium, Deutsche Meteorologische Gesellschaft, Deutscher Wetterdienst, Extremwetterkongress Hamburg, Helmholtz Klimainitiative und klimafakten.de. Die fünf Kerninfos zum Klimawandel in nur 20 Worten. 1. Er ist real. 2. Wir sind die Ursache. 3. Er ist gefährlich. 4. Die Fachleute sind sich einig. 5. Wir können noch etwas tun. Grundlagen zum Klimawandel. 1. Der natürliche Treibhauseffekt. Einige Spurengase und Partikel in der Lufthülle der Erde sorgen dafür, dass ein Teil der Energie, die über die Sonneneinstrahlung an die Erdoberfläche ankommt und diese erwärmt, nicht unmittelbar von ihr in Form von Infrarotstrahlung ins Weltraum abgestrahlt werden. Die Gase werden Treibhausgase genannt, ihre Wirkung Treibhauseffekt. Die wichtigsten Treibhausgase sind Wasserdampf, Kohlendioxid, Methan und Lachgas, die sich unterschiedlich lang in der Atmosphäre aufhalten. Ohne Treibhausgase, aber bei ansonsten gleichbleibenden Bedingungen, wäre die Oberflächentemperatur der Erde im Mittel etwa minus 18 Grad Celsius kalt. Durch den Treibhauseffekt steigt sie um ca. 32 Grad Celsius auf rund plus 14 Grad Celsius und macht so die Erde erst für Menschen bewohnbar. Diese grundsätzlichen Zusammenhänge sind seit mehr als 150 Jahren bekannt. Sie sind in der Wissenschaft unumstritten und durch zahlreiche Experimente und Messungen belegt. Zweitens, der Mensch verstärkt den Treibhauseffekt. Der Einfluss des Menschen hat die Atmosphäre nahe der Erdoberfläche in einem Maß erwärmt, wie es seit mindestens 2000 Jahren nicht mehr der Fall war. Und das in den letzten 50 Jahren mit einer beispiellosen Geschwindigkeit. Die Menschheit ist nachgewiesenermaßen Ursache für die aktuelle Klimaänderung. Sie ist nach aktuellem Stand der Wissenschaft hauptsächlich verursacht durch die menschengemachte Verstärkung des Treibhauseffektes. Seit Beginn der Industrialisierung am Ende des 18. Jahrhunderts, also seit mehr als 200 Jahren, nimmt die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre stark zu. Kohlendioxid entsteht durch die Verbrennung kohlenstoffhaltiger Energieträger, die im Laufe der Erdgeschichte entstanden sind. Fossile Energieträger, vor allem Kohle, Erdöl und Erdgas. Die Hauptquelle von Methan sind die intensive Landwirtschaft, insbesondere die Nutztierhaltung und die Nutzung fossiler Energieträger, unter anderem durch Lecks an Erdgasbohrlöchern oder Leitungen. Lachgas wird vor allem in der Landwirtschaft zusätzlich freigedeckt, beispielsweise durch den Einsatz großer Mengen Kunstdünger. Zugleich wurden und werden große Waldflächen abgeholzt oder abgebrannt. Moore trockengelegt, die Nutzung von Böden verändert. Dadurch werden einerseits weitere Treibhausgase freigesetzt, andererseits gibt es dann weniger Wälder und Moore, die Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufnehmen und binden können. Die Konzentration von Kohlendioxid in der Erdatmosphäre lag 2022 im Jahresmittel bei 419 ppm. Das sind 419 CO2-Moleküle pro 1 Million Luftmoleküle, gemessen an der Referenzstation Mauna Loa auf Hawaii und repräsentativ für die Nordhalbkugel. Dies bedeutet eine Zunahme um fast 50% gegenüber dem Niveau vor Beginn der Industrialisierung. Besonders steil war der Anstieg in den vergangenen 3 Jahrzehnten. Die CO2-Konzentration liegt damit viel höher als jemals zuvor in den zurückliegenden 800.000 Jahren, wahrscheinlich sogar 3 Millionen Jahren. Das Mischungsverhältnis von Methan erreicht als Jahresmittel 2022 1912 ppb, Teilchen pro Milliarde Luftmoleküle globaler Durchschnitts, bereits rund das 2,5-fache des vorindustriellen Niveaus. Weil die Treibhauswirkung von Methan über einen Zeitraum von 100 Jahren pro Molekül etwa 25 Mal so stark ist wie jene von Kohlendioxid, hat auch dieser Anstieg einen erheblichen Klimaeffekt. Die Konzentration von Lachgas in der Atmosphäre hat seit Beginn der Industrialisierung von 270 ppb auf 337 ppb zugenommen. 3. Ursachen von Klimaänderungen, interne Schwankungen. Wohin fließt die zusätzliche Energie? 91% in die Ozeane, 1,3% in die Atmosphäre, 5% in die Kontinente, 2,7% in die Eismassen. Das Klimasystem der Erde beruht auf einem komplexen Zusammenspiel von Atmosphäre, Biosphäre, Landmassen, Lithosphäre, Ozeanen und Eismassen, Kryosphäre. Diese tauschen ständig Energie und Massen untereinander aus. Dadurch schwanken typische Zirkulationsmuster in der Atmosphäre und der Ozeane, wie die Halley-Zirkulation, die Westwindgürtel und die Subpolarwirbel auf Zeitskalen von Tagen bis zu Jahrhunderten in ihrer Intensität und ihrem Ausmaß. Durch die Verstärkung des Treibhauseffektes durch die Menschen ist im gesamten Klimasystem der Erde zusätzliche Energie vorhanden. Nur gut 1% dieser Überschussenergie verbleibt im Mittel in der Lufthülle der Erde. Etwa 91% reichern sie in den Weltmeeren an. So kann die Temperatur der Atmosphäre durchaus stagnieren oder gar abnehmen, wie es immer mal wieder und auch über einige Jahre hinweg vorkommt, während gleichzeitig die Temperatur der Ozeane weiter ansteigt. Der Wärmeinhalt der Ozeane ist damit ein besserer Indikator für die Klimaerwärmung als die stärker und schneller schwankende Lufttemperatur. Durch die interne Wechselwirkung im Klimasystem entstehen im globalen Mittel in der Regel Schwankungen der bodennahen Lufttemperatur von nur wenigen Zehntel Grad. Die kurzfristigen Schwankungen, wie auch natürlichen Klimaeinflüsse, siehe Punkt 4, überlagern den langfristigen Erwärmungstrend infolge der Anreicherung von Treibhausgasen durch den Menschen. Die Kurve der globalen Mitteltemperatur ist deshalb ein ansteigende Zickzacklinie. 4. Ursachen von Klimaänderung, äußere Einflüsse. Das Klima hat sich über Jahrmillionen der Erdgeschichte vielfach verändert. Die wesentlichen Ursachen dafür sind wissenschaftlich geklärt. Erdgeschichtliche Wärme- und Kaltzeiten wurden vor allem hervorgerufen durch die Änderung der Erdbahn um die Sonne oder der Rotationsachse der Erde, Erdbahnparameter genannt, und durch die Verschiebung von Kontinenten. Die dadurch verursachten Veränderungen der globalen Temperatur laufen allerdings im Vergleich zur aktuellen Erwärmung extrem langsam ab. Der kürzeste Erdbahnparameterzyklus beispielsweise hat eine Dauer von 23.000 Jahren. Erkenntnisse über das Klima der Vergangenheit, dieser Forschungszweig heißt Paläoklimatologie, wurde durch Auswertung natürlicher Klimaarchive wie Sedimentablagerung am Grund von Ozeanen und Seen gewonnen, Bohrungen auf Grönland und in der Antarktis förderten Eis zutage, das Luftbläschen aus der Atmosphäre enthält, die bis zu 800.000 Jahre alt sind. Dadurch können die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre und die Temperaturen bis weit in die Vergangenheit rekonstruiert werden. Dabei stellt sich unter anderem heraus, dass sich die historischen Klimaschwankungen nur erklären lassen, wenn auch die Änderung des Treibhauseffektes mit einbezieht. Über die jüngere Vergangenheit geben Baumringe und Korallen Auskunft. Die vielfältigen Forschungen haben natürliche Ursachen für den aktuellen, sehr steilen Temperaturanstieg seit Beginn der Industrialisierung ausgeschlossen. Er ist nach aktuellem Stand der Wissenschaft nur durch die menschengemachte Verstärkung des Treibhauseffektes erklärbar. Die Sonne beispielsweise kann nicht die Ursache der globalen Erwärmung sein, denn seit etwa 50 Jahren nimmt ihre Leuchtkraft leicht ab, während in diesem Zeitraum der stärkste Temperaturanstieg gemessen wurde. Selbst ein künftiges absolutes Aktivitätsminimum der Sonne, wie während der kleinen Eiszeit zwischen dem 15. und dem 19. Jahrhundert, würde wenig am Klimawandel ändern. In einem solchen hypothetischen Fall würde sich die Erdmitteltemperatur nur um wenige Hundertstel oder Zehntel Grad verringern, während der Anstieg gegenüber der vorindustriellen Zeit jetzt bereits 1,1 Grad Celsius beträgt. Ein weiterer natürlicher Klimafaktor sind Vulkanausbrüche. Dabei gelangen insbesondere Schwefelgase in die Atmosphäre, aus denen dort Schwefelteilchen entstehen, sogenannte Aerosole. Diese reflektieren einen Teil des Sonnenlichts, was bis zu einer gewissen Abkühlung der Erde führt. Dieser Effekt hält aber nur wenige Jahre an. Der bisher letzte klimawirksame Vulkanausbruch dieser Art war der Ausbruch des Pinatubo auf den Philippinen im Jahr 1991. Über längere Zeiträume hat Vulkanausaktivität keinen signifikanten Einfluss auf die aktuelle globale Erwärmung. Allerdings lässt sich nicht vorhersagen, was in Zukunft mit weiteren Vulkanausbrüchen und mit welcher Häufigkeit gerechnet werden muss. Es ist aber wahrscheinlich, dass im Laufe des Jahrhunderts mindestens einmal eine kurzfristige Abkühlung wie nach dem Ausbruch des Pinatubo 1991 zu erwarten ist. Im Januar 2022 fand der Ausbruch des Vulkans Hunga Tonga Hunga Hapai statt. Dabei handelte es sich um einen Unterwasservulkan im Südpazifik, dessen Eruption zu einem Eintrag von Wasserdampf in die Stratosphäre führt, der dort als Klimahausgas wirksam ist. Die genauen Auswirkungen werden derzeit analysiert. Klimamodelle. Wir haben keine zweite Erde. Deshalb kann es keine Experimente geben, die uns zeigen, was auf der Welt passieren würde, wenn die Emissionen immer weiter steigen. Stattdessen nutzen die Wissenschaftler Klimamodelle. Das sind Computerprogramme, die das Klimasystem der Erde simulieren, auf der Basis der physikalischen Grundgesetze, wie dem Erhalt von Masse, Impuls und Energie. Meistens werden mehrere Klimamodelle mit unterschiedlicher Komplexität und Detaillierung der Wechselwirkung in und zwischen den Klimaelementen herangezogen und dann mit den einzelnen Modellen sehr viele Rechendurchläufe durchgeführt. Aus der Summe der Ergebnisse werden Mittelwerte abgeleitet sowie Spannbreiten verschiedener Klimavariablen berechnet. Man nennt das auch Ensemble-Betrachtungen. Die Klimaforschung verwendet bereits seit über 30 Jahren diese Modelle und kann daher inzwischen auch im Rückblick beurteilen, ob sie sich grundsätzlich zutreffen. Denn man kann vergleichen, was haben diese Modelle damals über die Zukunft vorausgesagt, also die Zeit, in der wir jetzt bereits erleben. Das Ergebnis: Der weltweite Temperaturanstieg bewegt sich heute in dem Schwankungsbereich, den der Weltklimarat IPCC schon 1990 in seinem ersten Sachstandsbericht erwartet hat. Der Vergleich zeigt, dass die Klimamodelle sehr verlässlich sind, vor allem wenn es um die globale Erwärmung geht. Komplexer und daher schwieriger zu berechnen sind die Folgen einer immer wärmeren Welt, insbesondere für das Wasser im Erdsystem und hier insbesondere die Entwicklung der Niederschläge. Wo wird es trockener? Wo wird es nasser? Und wie sehr? Hierzu braucht man globale Klimamodelle, die eine 100-mal höhere Auflösung gerechnet werden können als bisher, flankiert durch entsprechend höher aufgelöste Beobachtungen. Durch die neueste Generation von Hochleistungsrechnern und neue flächenhaft fernerkundliche Beobachtungen wird dies zunehmend möglich. Das Bundesforschungsministerium fördert hierzu die gemeinsame Strategie der Erdsystemmodellierung in Deutschland. Um mithilfe der Klimamodelle noch mehr über die Zukunft zu erfahren, nutzen Forschende unterschiedliche Klimaszenarien, zum Beispiel für Treibhausgasemissionen, aber auch Änderungen der Landnutzung, weil sie nicht vorhersagen lässt, wie sich die Menschen in Zukunft verhalten. Wird die Politik Rahmenbedingungen schaffen, welche die Emissionen schneller senken? Werden technologische Innovationen den Klimaschutz vorantreiben? Szenarien zeigen keine realen Entwicklungen, sondern mögliche Zukünfte. Sie fungieren nach dem Wenn-Dann-Prinzip. Wenn eine bestimmte Menge an Treibhausgasen in der Atmosphäre ist, dann passiert dies oder jenes. Deshalb spricht man in der Wissenschaft bei Simulationen über mehrere Dekaden meist von Klimaprojektionen und nicht von Klimavorhersagen. Moderne Klimamodelle können beobachtende Klimaentwicklungen der Vergangenheit zutreffend abbilden. Deshalb sind Schlussfolgerungen für die mögliche zukünftige Klimaentwicklung, die wir heute aus den Ergebnissen von Modellrechnungen ziehen können, eine verlässliche Grundlage für politische Entscheidungen. Globaler Klimawandel. 6. Weltweite Erwärmung. Ozean, Land und Atmosphäre haben sich in den vergangenen Jahrzehnten fast überall deutlich erwärmt und zudem ebenfalls fast überall zur Abnahme der Eismassen geführt. Eine Ausnahme der Abkühlung des subpolaren Atlantiks wurde von Klimamodellen seit langem vorhergesagt und geht offenbar auf eine Abschwächung des Golfstroms zurück. Eine weitere Ausnahme ist die leichte Abkühlung im Südozean, deren Ursache noch ungeklärt ist. Ein rasantes Tempo und die weltweite Gleichzeitigkeit des Temperaturanstieges unterscheiden den heutigen menschengemachten Klimawandel von vorherigen natürlichen Veränderungen wie den Eiszeit-Warmzeitzyklen, der sogenannten mittelalterlichen Warmzeit oder der kleinen Eiszeit. Die Temperatur nahe der Erdoberfläche hat sich gegenüber der vorindustriellen Zeit im globalen Mittel bereits um über 1,1 Grad Celsius erhöht. Ein solches Temperaturniveau gab es laut der verfügbaren paläoklimatischen Daten noch nie während der vergangenen 2000 Jahre und sehr wahrscheinlich noch nie während der gegenwärtigen Warmzeit, dem Holozän, die vor knapp 12.000 Jahren begann. Also noch nie im Lauf der Geschichte der modernen Menschen. 7. Beispiellose Häufung von Rekorden. Seit den 1980er Jahren war jede Dekade wärmer als die vorherige und wärmer als alle vorhergegangenen Jahrzehnte seit 1850. Auch die Dekaden 2011 bis 2020 hat einen neuesten Höchststand markiert. Alle 10 wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnung traten seit 2005 auf. 2022 war nach Daten der US-Behörde NOAA weltweit der 46. Jahr in Folge, in dem die Mitteltemperatur an der Erdoberfläche über den Durchschnitt des 20. Jahrhunderts lag. 8. Das arktische Meereis schwindet. Meereisfläche im Polarmeer. Betrug die minimale Ausdehnung des arktischen Meereises zwischen 1979 und 1992 noch rund 6,85 Millionen Quadratkilometer, so lag dieser Wert im Zeitraum 2007 bis 2020 nur noch bei rund 4,4 Millionen Quadratkilometer. Das Meereis rund um den Nordpol schrumpft. Sowohl das Eisvolumen in der Arktis als auch die dort im Eis bedeckte Ozeanfläche, die Maximalausdehnung am Ende des Winters ebenso wie das Minimum am Ende des Sommers, sind seit Beginn der Satellitenmessung 1979 stetig zurückgegangen, und zwar um durchschnittlich mehr als 10% pro Dekade. Betrug die minimale Ausdehnung des Meereises zwischen 1979 und 1992 noch rund 6,1 Millionen Quadratkilometern, so lag dieser Wert im Zeitraum 2007 bis 2020 nur noch bei rund 4,4 Millionen Quadratkilometern. Sehr stark schwindet das mehrjährige und damit besonders dicke Eis, weshalb die verbleibenden Eisflächen zusehends empfindlicher auf die Erwärmung reagieren. Im Gegensatz zu den oben dargestellten Entwicklungen der Arktis zeigt die Ausdehnung des Meereises rings um den antarktischen Kontinent für den Zeitraum seit 1979 keinen statistisch signifikanten Trend. In den letzten Jahren wurden zwar Rückgänge beobachtet, aber gesicherte Aussagen sind noch nicht möglich. 9. Festlandeis und Schneedecke schrumpfen. Die Eismassen auf Grönland schwinden jedes Jahr um mehr als 2,78 Milliarden Tonnen. Dies trägt seit 2006 mit mehr als 7 mm pro Jahrzehnt zum Anstieg des durchschnittlichen globalen Meeresspiegelhöhe bei. Das Tempo des Eisverlustes auf Grönland hat sich in den vergangenen Jahren stark beschleunigt. Zwischen 1981 und 2010 schmolz es im Juni und Juli an rund 15% der grönländischen Eisoberfläche. Im Juni und Juli bereits 2020 bereits an rund 25%. Teile des antarktischen Eispanzers zeigen ebenfalls starke Verluste. Dort geht seit 2006 etwa 155 Milliarden Tonnen Eismasse pro Jahr verloren. Beitrag zum Meeresspiegelanstieg rund 4 mm pro Jahrzehnt. Auch die meisten Gebirgsgletscher schrumpfen. Obwohl einige wenige Gletscher aufgrund regionaler Besonderheiten wachsen, hat die globale Gesamtmasse der Gebirgsgletscher seit 1980 deutlich abgenommen. Im Durchschnitt verschwanden seitdem eine Eisschicht von mehr als 20 Metern Dicke. Derartige Entwicklung ist seit Beginn der Aufzeichnung noch nie gegeben. Der Rekordverlust von Gletschereis hat dazu geführt, dass sich der südliche Schneefern seit September 2022 nicht mehr als Gletscher, sondern nur noch als Toteis existiert. Damit gibt es in Deutschland nur noch 4 Gletscher, während ein Teil des Gletscherschwundes nach einer Nachwirkung der Erwärmung im Anschluss an die kleine Eiszeit auf der Nordhalbkugel sein dürfte, ist seit einigen Jahrzehnten der menschengemachte Klimawandel die Hauptursache. Auch die Dauer der Schneebedeckung in vielen Regionen ist in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zurückgegangen. 10. Der Meeresspiegel steigt, und zwar immer schneller und noch über Jahrhunderte. Zwischen 1880 und 2020 sind die Meeresspiegel im weltweiten Durchschnitt bereits um 20 cm gestiegen. Allein seit Beginn der globalen Messung per Satellit 1993 um etwa 9 cm. Seit 2006 beträgt die Anstiegsrate jährlich knapp 3,7 mm, mehr als doppelt so viel wie zuvor. Ursachen dieser Beschleunigung ist, wie oben schon aufgeführt, die immer stärkere Schmelze der Eispanzer in Grönland und der Arktis. Allerdings steigt die Pegel an den Küsten der Welt nicht überall gleich stark. Es gibt regionale Abweichungen von bis zu plus oder minus 30%. Ursache für die Unterschiede sind zum Beispiel Landmassen unter Deltas oder Städten, die stark absenken, ausgelöst durch den menschlichen Handel, wie durch Abpumpen von Grundwasser, die Öl- oder Gasförderung oder durch Sedimentverschiebung. Etwa 58% der Weltküstenbevölkerung, die an oder auf absinkenden Deltas leben, sind davon betroffen. Dort steigt der Meeresspiegel in den vergangenen 20 Jahren durchschnittlich sogar um 7,8 mm bis zu 9,9 mm pro Jahr an. 11. Ozeane versauern, Korallen sterben. Der Säuregrad von Flüssigkeiten wird durch den pH-Wert angegeben. Je kleiner der pH-Wert, desto saurer ist die Flüssigkeit. Der pH-Wert des oberflächennahen Meereswassers liegt aktuell im weltweiten Mittel bei etwa 8,1 und ist gegenüber der vorindustriellen Zeit bereits um rund 0,1 gesunken. Diese Veränderung mag gering klingen, bedeutet jedoch, weil die pH-Skala logarithmisch ist, eine Zunahme des Säuregrades um 26%. Die Entwicklung bedroht unter anderem zahlreiche kalkbildende Meereslebewesen wie Korallen, Muscheln oder Krebse. Grund dieser sogenannten Versauerung der Meere sind die vom Menschen verursachten Emissionen von Kohlendioxid. Seit den 1980er Jahren haben die Ozeane etwa 20-30% davon aufgenommen. Wenn sich CO2 in Meerwasser löst, reagiert es mit Wasser und bildet Kohlensäure. Sinkt der menschengemachte Ausstoß von Kohlendioxid nicht, könnte der pH-Wert bis Ende des Jahrhunderts auf Werte fallen, die seit mehr als 50 Millionen Jahren nicht mehr in den Ozeanen vorkommen. Korallen leiden außerdem sehr stark unter den steigenden Temperaturen des Meereswassers. 12. Wetterextreme nehmen zu. Bestimmte Typen von Extremwetterereignissen haben weltweit deutlich zugenommen. Die bereits beobachtete Erwärmung hat in den meisten Gebieten an Land bereits zu einer erhöhten Häufigkeit, Intensität und Dauer von Hitzewellen geführt. In manchen Gegenden sind auch Dürren häufiger und heftiger geworden, etwa im Mittelmeerraum, in Westasien, in vielen Teilen Südamerikas sowie in einem Großteil Afrikas und Nordostasiens. Zudem wurden lokale Starkniederschläge weltweit noch intensiver. Im Nordwesteuropa hat es in den vergangenen Jahrzehnten das Risiko von Flusshochwassern zugenommen. Bei tropischen Wirbelstürmen stieg zwar nicht die Gesamtzahl, wohl aber sind die stärksten von ihnen häufiger geworden. Der Anteil der von Satelliten bestimmten Hurrikane der stärksten Kategorie 3, 4 und 5 an allen Hurrikanen stieg von 1979 bis 2017 um ein Viertel von 32% auf 40%. Die Zunahme von Wetterextremen war von 2011 bis 2022 so hoch, dass sie ohne menschliches Zutun kaum erklärbar wäre. Größere Teile der Welt erleben immer stärkere Hitze. Ständig gibt es neue Temperatur- und Regenrekorde über das rein statistisch erklärbare Maß hinaus. Besonders die Tropen sind schon von starken Hitzeextremen betroffen. Mit fortschreitendem Klimawandel dürfte die Hitze auch in höhere Breitengrade häufiger extrem werden. Der Temperaturanstieg, veränderte Niederschlagsmuster und die Zunahme mancher Wetterextreme beeinträchtigen bereits die Sicherung der Lebensmittelversorgung. In vielen äquatornahen Regionen sind die Erträge etwa von Mais und Weizen gesunken. In Regionen höherer Breite dagegen gab es bessere Ernten. In Afrika schadet der Klimawandel bereits der Viehzucht. Vielerorts bekommt die Landwirtschaft größere Probleme durch den Schädlingsbefall von Pflanzen. Infolge der globalen Erwärmung werden verschiedene Extremwetterphänomene wahrscheinlicher. Die Attributionsforschung kann sogar für einzelne Ergebnisse abschätzen, wie sehr der Klimawandel dazu beigetragen hat. Zum Beispiel wurde die Hitzewelle, die am 18. und 19. Juli 2022 erstmals zu Temperaturen von über 40 Grad Celsius im Raum London geführt hat, durch die Klimaerwärmung um mindestens das Zehnfache wahrscheinlicher. Inzwischen gelingt die Attribution auch für großflächige extreme Niederschlagsereignisse. Klimawandel in Deutschland. 13. Bereits 2 Grad Celsius Erwärmung, deutlich mehr als im weltweiten Durchschnitt. Seit Beginn der systematischen, flächendeckenden Wetteraufzeichnung 1881 hat sich die mittlere Temperatur der bodennahen Luft in Deutschland bereits deutlich erhöht. Laut Daten des Deutschen Wetterdienstes waren die zurückliegenden 10 Jahre 2013 bis 2022 rund 2,1 Grad Celsius wärmer als die ersten drei Jahrzehnte 1881 bis 1910 der Aufzeichnung. Die Temperaturen in Deutschland sind damit, wie über den meisten Landflächen, deutlich stärker gestiegen als im weltweiten Durchschnitt. Das Tempo des Temperaturanstieges hat in Deutschland wie auch weltweit in den vergangenen 5 Jahrzehnten deutlich zugenommen. Über den Gesamtzeitraum 1881 bis 2022 gerechnet, wurde es im Mittel um 0,12 Grad Celsius pro Dekade wärmer für die letzten 52 Jahre. 1971 bis 2022 lag die Erwärmungsrate mit 0,38 Grad Celsius pro Dekade dreimal so hoch. Seit den 1960er Jahren war hierzulande jedes Jahrzehnt deutlich wärmer als das vorherige. 14. Beispiellose Häufung von Wärmerekordjahr. 9 der 10 wärmsten Jahre seit 1881 in Deutschland sind nach dem Jahr 2000 aufgetreten. 8 Jahre waren bereits mehr als 2 Grad Celsius wärmer als der langjährige Durchschnitt zu Beginn der Aufzeichnung 1881 bis 1910. 5 Jahre sogar 2,5 Grad Celsius oder mehr. Eine derart außergewöhnliche Häufung von Rekordjahren der Temperatur ist nur durch einen menschengemachten globale Erwärmung erklärbar. Statistische Zufälle oder natürliche Ursachen, interne Schwankungen im Klimasystem oder natürliche Einflüsse von außen fallen als Erklärung aus. 15. Mehr Hitze, weniger Frost. In den 1950er Jahren, 1951 bis 1960, gab es im bundesweiten Mittel pro Jahr etwa 3,5 sogenannte heiße Tage. So werden in den Meteorologietage, an denen die Lufttemperatur in 2 Meter Höhe auf 30 Grad Celsius oder höher steigt, genannt. Im Zeitraum 1921 bis 2020 war die Anzahl heißer Tage bereits durchschnittlich 8,9 Tage pro Jahr. Demgegenüber nahm die mittlere Zahl der sogenannten Eistage, Tage, an denen die Lufttemperatur in 2 Meter Höhe den ganzen Tag unter 0 Grad Celsius bleibt, im gleichen Zeitraum von 28 auf 19 Tage pro Jahr ab. In Hamburg zum Beispiel gab es im Winter 2019-2020 erstmals seit Aufzeichnungsbeginn keinen einzigen Eistag. Durch die Häufung und Intensität von Hitzewellen in Deutschland hat sich verändert. In vielen Regionen kommt es seit den 1990er Jahren zu einer massiven Häufung. 14-tägige Hitzeperioden mit einer mittleren Tagesmaximum der Lufttemperatur von mindestens 30 Grad Celsius trat zum Beispiel in Hamburg vor 1994 überhaupt nicht auf. Danach gab es dort allerdings schon 6. Bei ungebremstem Treibhausgasausstoß wird für den Zeitraum 2021 bis 2050 eine weitere Zunahme von 5 bis 10 heißen Tagen in Norddeutschland und rund 10 bis 15 heißen Tagen in Süddeutschland erwartet. 16. Mehr Starkregen und zugleich längere Trockenzeiten. Eine mögliche Folge des Klimawandels in Deutschland ist die Zunahme von Starkregenereignissen. Zumindest die Daten der flächendeckenden Regenradare des Deutschen Wetterdienstes liefern erst Indizien für eine Zunahme. Weil diese Datenreihe aber noch zu kurz ist, kann die Zunahme noch nicht statistisch gesichert nachgewiesen werden. Eine Zunahme entspräche nach dem physikalischen Grundverständnis, wonach die erhöhte Wasserdampfaufnahme der Atmosphäre durch die globale Erwärmung konvektionierende Niederschläge verstärken dürfte. Es gibt zudem Hinweise, dass im Sommer die Zahl aufeinanderfolgender Trockentage zunehmen können. Beide Tendenzen hätten zur Folge, dass sich hydroklimatische Gefahren wie Dürren oder Überschwemmungen erhöhen. Zumindest der Trend zu intensiven Starkregenereignissen wird für die Zukunft prognostiziert. Die bodennahe relative Feuchte der Luft hat abgenommen und wird weiter abnehmen, sodass auch bei gleichbleibenden Niederschlägen der Boden vermehrt austrocknet. Laut Daten des Deutschen Wetterdienstes hat die Zahl von Tagen mit niedriger Bodenfeuchte seit 1961 bereits deutlich zugenommen. Besonders betroffen von der zunehmenden Bodentrockenheit sind der Nordosten Deutschlands sowie das Rhein-Main-Gebiet. Auch wenn es bislang keinen eindeutigen Nachweis dafür gibt, dass verminderte Niederschläge über Deutschland mit dem anthropogenen Klimawandel zusammenhängen, ist es bemerkenswert, dass die trockenen Jahre 2018 bis 2020 beispiellos für die vergangenen 250 Jahre waren. Seit 1766 hat es in Mitteleuropa keine dreijährige Sommerdürre dieses Ausmaßes gegeben. Mehr als 50% des Ackerlands waren davon betroffen. Diese extrem ungewöhnliche Trockenheit setzt sich in vielen Regionen auch 2022 fort, sodass das normale Jahr 2021 für eine durchgreifende Entspannung nicht reicht. Der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig zeigt, dass der Gesamtboden in Teilen Deutschlands das 6. Trockenjahr in Folge während der Vegetationsperiode erlebt. Zahlreiche Wirtschaftsbranchen bekommen die Auswirkungen von Dürre zu spüren, etwa Energieerzeugung und Industrie. Während der extrem trockenen Sommer 2018, 2019 und auch 2022 sanken zum Beispiel die Wasserstände von Rhein und Elbe so stark, dass Binnenschiffe über Wochen oder gar Monate nur eingeschränkt oder gar nicht fahren konnten. Wegen der Verkehrseinschränkung musste am Rhein zum Beispiel Raffinerien und Chemiewerke ihre Produktion reduzieren. Während es an Kühlwasser mangelte, wurden Kohle- und Atomkraftwerke zeitweise in ihrer Leistung gedrosselt. Die wirtschaftlichen Schäden für die betroffenen Branchen betrugen 100 Millionen Euro. Geht der Klimawandel ungebremst weiter, wird es mit einer starken Risikozunahme in Bezug auf Trockenheit und deren Folgen gerechnet. Zunehmende Konflikte bei der Wassernutzung zwischen den Verbrauchergruppen, Industrie, Landwirtschaft, Ökologie, Bevölkerung sind absehbar und werden sich mit anhaltender Erwärmung und infolge erhöhter Verdunstung verschärfen. Eine globale Erwärmung um weitere 3 Grad Celsius würde zum Beispiel Teile Südwestdeutschlands gegenüber dem Zeitraum 1971 bis 2000 eine Verdoppelung der Zeiten unter Dürre bedeuten. Pflanzen und Tiere reagieren sensibel auf Erwärmung. Weltweit hat der Temperaturanstieg bereits zu einer Verschiebung von Klimazonen geführt, damit zum teils tiefgreifenden Veränderungen der Verbreitungsgebiete von Pflanzen und Tieren. Auch in Deutschland ist zu beobachten, dass sich verschiedene Pflanzen in neue Regionen ausbreiten, etwa das ursprünglich aus dem Mittelmeerraum stammende Affenknabenkraut nach Norden oder die schon länger im Westen Deutschlands heimische Stechpalme nach Norden und Osten. Dasselbe ist auch bei krankheitsübertragenen Insekten wie der asiatischen Tigermücke zu beobachten. Der Klimawandel verändert zudem Entwicklungsphasen von und Wechselbeziehungen zwischen Organismen. Zugvögel kommen früher zurück. Bei Fischen wurden frühere Laichzeiten nachgewiesen. Blühzeiträume von Pflanzen verschieben sich, sodass sie nicht mehr so gut zum Lebenszyklus der sie bestäubenden Insekten passen. Daten des Deutschen Wetterdienstes belegen, wie sich insgesamt die Vegetationsphasen verändert und verschoben haben. Der sogenannte phänologische Frühling beginnt heute im Mittel schon, rund 2 Wochen früher als vor einigen Jahrzehnten. Der phänologische Herbst beginnt eher und dauert länger. Hingegen hat sich der phänologische Winter von durchschnittlich 120 Tagen pro Jahr auf nur noch rund 102 Tage verkürzt. Der Klimawandel bedroht auch die Artenvielfalt. Eine Analyse von 500 ausgewählten heimischen Tierarten im Auftrag des Bundesamts für Naturschutz ergab, dass der Klimawandel für 63 von ihnen ein erhöhtes Risiko darstellt, auszusterben. Am stärksten betroffen sind Schmetterlinge, Weichtiere wie zum Beispiel Schnecken und Käfer. 18. Land- und Forstwirtschaft leiden bereits unter dem Klimawandel. Im Vergleich zu den 1970er Jahren blühen zum Beispiel Apfelbäume heute rund 13 Tage zeitiger. Doch weil es so früh im Jahr nachts häufig noch sehr kalt wird und die Blüten frostempfindlich sind, haben Obstbäuerinnen und Bauern häufiger schwere Frostschäden zu beklagen, wie etwa im Jahr 2017 der Fall war. Die Trockenheit der vergangenen Jahre führt regional zu deutlichen Ernteeinbußen. Zum Beispiel lag im Dürrejahr 2018 die Erträge bei Getreide um 18% unter dem Mittel. Am stärksten betroffen war Schleswig-Holstein, minus 31%, Brandenburg, minus 27% und Sachsen-Anhalt, minus 26%. Auch fehlender Frost wird für die Landwirtschaft ein Problem. Viele Ackerkulturen, etwa Winterweizen, brauchen in einer bestimmten Wachstumsphase, dem Schossen, einen Kältereiz. Fehlt dieser, leiden die Ernten. Trockenstress durch geringe Sommerniederschläge und ein erhöhter Wasserbedarf aufgrund der höheren Temperaturen, die beschleunigte Entwicklung von Schadinsekten und die zunehmende Gefahr von Waldbränden bedrohen die Forstwirtschaft. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft schätzt, dass nach den Trockenjahren 2018, 2019 und 2022 bundesweit mindestens 380.000 Hektar Land wieder aufgeforstet werden müssen. Die Waldbrandgefahr nimmt zu. Wärmere Sommer und längere Trockenphasen verstärken das Risiko von Waldbränden. In den vergangenen Jahrzehnten ist die Zahl der Tage mit hoher Waldbrandstufe bereits gestiegen. Nach Auswertung des Deutschen Wetterdienstes auf Basis des Waldbrandgefahrenindexes WBI gab es deutschlandweit gemittelt im Zeitraum 1961 bis 1990 rund 5 Tage pro Jahr mit hoher oder sehr hoher Waldbrandrisiko. Im Zeitraum 1991 bis 2020 waren es rund 10 Tage pro Jahr. Auffallend sind die besonders hohe Anzahl der Tage mit Waldbrandgefahr in den Jahren 2018, 2019 und 2020. 20 Binnenseen in Deutschland sowie Nord- und Ostsee sind deutlich wärmer geworden. Die Erwärmung betrifft die Seen in den Alpen und im Alpenvorland ebenso wie die Seen in den Mittelgebirgen und im norddeutschen Tiefland. Wegen der Temperaturanstiegs verändert sich die Artenvielfalt in den Seen und es kommt häufiger zu Fischsterben und Algenblüten, die auch für badende Menschen eine Gesundheitsgefahr darstellen können. Die mittlere Oberflächentemperatur der Nordsee ist in der Deutschen Bucht, hat sich zwischen 1969 und 2017 um etwa 1,3 Grad Celsius erhöht. Vor der deutschen Ostseeküste wurde bereits 1982 ein mittlerer Anstieg der Wassertemperaturen um rund 1,6 Grad Celsius gemessen, womit die Werte durch die geringe Durchmischung nach Ort und Wassertiefe teils stark von diesem Mittel abweichen können. 21. Die Meeresspiegel steigen auch an den deutschen Küsten vor Nord- und Ostsee. Der Meeresspiegel am Pegel Cuxhaven zum Beispiel ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts bereits um rund 40 cm zugelegt. Am Pegel Travemünde um rund 30 cm. Allein in den vergangenen 100 Jahren betrug der Anstieg in Cuxhaven im Mittel 18 cm. Folgen sind unter anderem höher auflaufende Sturmfluten in der Nordsee. Künftige Entwicklungen. 22. Das 1,5 Grad Celsius Limit werden wir wahrscheinlich verfehlen. Bei ungebremsten globalen Emissionen können bis Ende des Jahrhunderts die Erwärmung im weltweiten Durchschnitt mehr als 4 Grad Celsius betragen. Auf dem Klimagipfel von Paris im Jahr 2015 wurde beschlossen, dass der globale Temperaturanstieg auf deutlich unter 2 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau begrenzt werden soll. Möglichst sogar auf 1,5 Grad Celsius. Setzt sich die derzeitige Erwärmungstrend fort, so wird die 1,5 Grad Celsius Grenze jedoch bereits in gut einem Jahrzehnt überschritten werden. Bei unveränderter Fortdauer von Treibhausemissionen besteht nur noch eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass eine Erwärmung der Atmosphäre um 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Zeit verhindert werden kann. Wollen Sie das Übereinkommen von Paris umsetzen, müssten die Staaten weltweit ihre Klimaschutzanstrengungen schnell und drastisch verstärken. Nach den aktuellen Vorgaben der Politik würden bis Ende des Jahrhunderts immer noch ein Anstieg um rund 3 Grad Celsius erfolgen. Selbst die Einhaltung aller bisherigen Zusagen der Regierung für Emissionsverminderung gegenüber lediglich für eine Begrenzung der Erwärmung auf rund 2 Grad Celsius. Daran ändert sich auch die kurzzeitige Verringerung der Treibhausgasemissionen während der Covid-19-Pandemie nichts. Das von Menschen ausgestoßene Klimadioxid bleibt sehr lange in der Luft. Die Folge der bereits von Menschen verursachten Erwärmung werden sich deshalb für Jahrhunderte bis Jahrtausende fortsetzen. Es wird langfristige Änderungen im Klimasystem bewirken, wie eine weitere Meeresspiegelanstieg und der Verlust von Artenvielfalt und damit verbundene schwerwiegende Folgen für den Menschen. 23. Starke Emissionssenkungen sind möglich, auch wenn es zweifellos eine große Herausforderung ist. Schnelle und drastische Minderungen der Treibhausgasemissionen sind möglich, das zeigen zahlreiche Studien. Viele der dafür notwendigen Technologien existieren und sind teilweise bereits unter den heutigen politischen Rahmensetzungen finanziell konkurrenzfähig. Etliche Staaten haben in den vergangenen Jahren ihren Ausstoß an Treibhausgasen erheblich gesenkt. So gelang es beispielsweise Griechenland, Estland, dem Vereinigten Königreich, Finnland und Luxemburg zwischen 2005 und 2022 ihre Emissionen um mehr als ein Drittel zu mindern. Belgien und Schweden haben den Kohleausstieg bereits vollzogen. In den kommenden Jahren wollen weitere Länder, etwa Großbritannien, Irland und Italien, folgen. Unumkehrbare Veränderungen. Wichtige Elemente des Klimawandels sind in Zeiträumen von mehreren menschlichen Generationen unumkehrbar. Die sehr lange Lebensdauer von CO2 in der Atmosphäre bewirkt, dass die globale Erwärmung, sofern die Atmosphäre nicht in großem Maße CO2 wieder entzogen wird, selbst nach einem Stopp aller Emissionen weiter andauert. Weil Eismassen und Ozeane träge auf die globale Erwärmung reagieren, wird zum Beispiel die Tiefsee noch lange Zeit weiter erwärmen, Gletscher werden weiter schmelzen, die Meeresspiegel weiter steigen. Zudem gibt es Kipppunkte im Klimasystem. Es sind kritische Schwellen, zum Beispiel die Temperatur, jenseits derer sich ein Teil des Klimasystems, ein sogenanntes Kippelement, neu organisiert, gegebenenfalls abrupt und oder unumkehrbar. Eisschilde reagieren empfindlich, selbst auf moderate Temperaturänderungen. Ein Beispiel ist der Eispanzer auf Grönland. Er ist gegenwärtig Kilometer dick, sodass die Oberfläche in einer Höhe liegt, in der es, wie im Gebirge, kalt ist. Schmilzt er, sinkt die Oberfläche in wärmere Luftschichten und schmilzt immer schneller. Bei einer Erwärmung von 2 bis 3 Grad Celsius könnte das Eis auf Grönland und der Westantarktis über Zeiträume von mehreren Jahrtausenden vollständig und unumkehrbar abschmelzen. Ein weiteres Kippelement gilt die Vernichtung des Amazonas-Regenwaldes, die bis Ende dieses Jahrhunderts möglich ist, insbesondere wenn der Einfluss des Klimawandels die Abholzung weiter fortschreitet. Manche Kippelemente verstärken die globale Erwärmung zusätzlich, weil durch sie weitere Treibhausgase freigesetzt werden. Dies gilt etwa für das Tauen von Permafrostböden, wodurch große Mengen zusätzliches Methan oder Kohlendioxid freigesetzt werden können. Die menschengemachte Treibhausgasemissionen bleiben jedoch die dominante Ursache des Klimawandels und deren Minderung durch das effektivste Mittel, ihm und seinen Folgen zu begegnen. Der 2023 erschienene Synthesebericht des IPCC warnt, dass das Risiko durch Überschreiten von Kipppunkten wie etwa der Eisschildinstabilität oder Verlust von Ökosystemen in den tropischen Wäldern zwischen 1,5 und 2,5 Grad Erwärmung von moderat auf hoch steigt. Jedes Zehntel Grad zählt. Selbst scheinbar geringe globale Erwärmungen können schwerwiegende Folgen haben. Wenn sich die Erde zum Beispiel um 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau erwärmt, werden voraussichtlich 70-90% der weltweiten Korallenriffe absterben. Bei 2 Grad praktisch alle 98-99%. Ein zeitweiser eisfreier Nordpol ist bei 1,5 Grad Celsius Erwärmung rund alle 40 Jahre zu erwarten. Bei 2 Grad jedoch alle 3-5 Jahre. Eine Sturmflut, wie sie bisher an der Nordseeküste bei Cuxhaven statistisch alle 500 Jahre auftritt, könnte bei 1,5 Grad Erwärmung einmal in 100 Jahren auftreten. Bei 2 Grad Celsius jedoch alle 33 Jahre. Die globale Erwärmung auf höchstens 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, wird zunehmend schwieriger. Laut IPCC dürften wir dazu ab 2020 noch etwa 400 Gigatonnen Kohlendioxid ausstoßen. Allein im Jahre 2021 betrug die menschengemachte CO2-Emission weltweit um die 36 Gigatonnen. Würde dieses Emissionsniveau beibehalten, wäre das Restbudget also in wenigen Jahren aufgebraucht. Wenn die Menschheit trotz Emissionsminderung mehr als dieses Restbudget ausstößt, müssen wir die Atmosphäre zusätzlich bereits ausgestoßenes Treibhausgas wieder entziehen, wenn wir die Erwärmung auf unter 1,5 Grad Celsius begrenzen wollen. Fachleute sprechen hier von negativen Emissionen. Möglich wäre dies zum Beispiel durch großflächige Aufforstung oder neue Technologien. Die Umsetzbarkeit und mögliche negativen Nebenwirkungen werden derzeit intensiv erforscht. Der IPCC schrieb deshalb bereits 2018 im Vorwort zu seinem Sonderbericht über 1,5 Grad Celsius globale Erwärmung: jedes bisschen an Erwärmung zählt. Dies war der Klimafakten, was wir heute über das Klimawissenbericht Stand 2023. Schlaft gut, träumt was Süßes und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, euer Sven.